Vielen Dank.
Ja. Ja, hallo zusammen erstmal alle. Der Alex hat mich ziemlich geschockt eben. Jetzt nicht gerade im Gebet vorher. Ich hatte gefragt, wie lange Zeit habe ich ungefähr? Und das war deutlich kürzer, als ich gedacht habe, was er mir gesagt hat. Von daher muss ich sehen, ich will aber auch nicht da durchhetzen. Ich habe wirklich was auf dem Herzen, was ich euch weitergeben möchte. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen Gnade mit mir habt, wenn es nicht genau auf die Minute so passt. Okay. Ja, ich möchte heute sprechen zu euch über den zweispurigen Weg. Die Theologen unter euch runzeln die Stirn, sehe ich schon. Aber wenn ihr bei mir bleibt und mit mir ins Wort hineingeht, wird sie sich auch wieder kletten gleich. Okay, ich möchte an den Anfang ein Wort setzen aus dem Johannesevangelium, eins von den Ich-Bin-Worten von Jesu. Steht in Johannes 14, Vers 6, wahrscheinlich eins der bekanntesten Worte überhaupt mit Johannes 3, 16 zusammen, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin, I am, Yahweh, der Weg und die Wahrheit und das Leben. Den zweiten Teil kommt nachher noch mit, deswegen lasse ich den jetzt erstmal weg. Und ich möchte am Anfang mit euch zusammen ganz kurz zum Mittelpunkt der Geschichte gehen. Weiß einer, was der Mittelpunkt der Geschichte ist? Jesus, wo, wer war das? Wo war er? Oben, Jesus. Ja, aber Jesus ist ja eine Person, ja. Gut, von der Person her auch der Mittelpunkt der Geschichte, aber ich wollte eigentlich auf etwas anderes hinaus. Kann einer sich vorstellen, was der Mittelpunkt der Geschichte ist? Ich denke, warum sehe ich so schlecht? Ich habe die Brille nicht auf. Der Mittelpunkt der Geschichte ist das Kreuz Jesu Christi auf Golgatha. Ganz eindeutig, ja. Das einschneidendste Ereignis überhaupt, nicht irgendwelche Herrscher, nicht irgendwelche anderen Dinge, nicht irgendwelche Kriege oder irgendwelche Mächte oder irgendwelche Reiche, sondern das Kreuz Jesu Christi. Und es ist immer gut, sich hinzuwenden, auf das Kreuz zu schauen. Es ist auch immer gut, zum Kreuz zu gehen. Und es ist auch immer gut, wenn man so ins Wort hineingeht, vom Kreuz her zu kommen. Deswegen möchte ich einfach, dass wir uns das angucken, einen kleinen Moment, bevor wir in das Eigentliche hineingehen. Ich werde so ein bisschen frei und nur ein Stückchen lesen, ein bisschen frei erzählen. Ich laufe hier immer so hin und her. Ich hoffe, dass ihr keinen Anstoß daran nehmt. Das ist so einfach meine Art. Das brauche ich, um die Salbung abzulaufen. Und 9 Uhr morgens wurde der Herr Jesus gekreuzigt. Eigentlich hätte ich da hängen müssen, eigentlich hättest du da hängen müssen, jeder von uns. Aber er hat die Strafe auf sich genommen, zu unserem Frieden. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, seit vielen Jahren. Und es ist unermesslich, was er getan hat. Um die dritte Stunde, also morgens um 9, wurde er gekreuzigt. Und ab der 12. Stunde, ab der 6. Stunde, also 12 Uhr mittags, kam eine Finsternis über das ganze Land. Bis zur 9. Stunde, bis 3 Uhr nachmittags. Also er hing am Kreuz von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags. Und die Hälfte der Zeit war eine Finsternis, die über das ganze Land kam. Meine Interpretation ist die, dass Gott sich ein Stück weit von der Bildfläche zurückgezogen hat. Das Licht war weg und deswegen wurde es finster, damit Jesus das geschmeckt hat, ohne Gott zu sein. Vaterlos, hoffnungslos, so wie wir es waren in der Welt früher, ohne Gott in der Welt, wie die Schrift es auch sagt. Denn er hat da auch geschrien, in dieser Zwischenzeit, zwischen 12, kurz vor 3, hat er geschrien, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Ja. Und er hatte diese Verlassenheit schmecken müssen für uns, damit wir sie nicht schmecken müssen, damit wir die Annahme bei Gott haben, beim Vater, dieser Tausch am Kreuz in allem. Und dann, 3 Uhr nachmittags, lese ich vor jetzt aus Matthäus 27 bin ich, ab Vers 51. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Der Moment in der Geschichte und große Dinge passierten dabei, ja, die wir gar nicht so damit dazuordnen würden, die aber geschahen. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. So, er ist nicht einfach so gestorben an den Folgen von der Kreuzigung, sondern in Johannes 10 hat er gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe mein Leben und ich nehme es zurück. So, er hat seinen Geist in die Hände des Vaters gelegt, um die Erlösung zu vollenden. Kurz vorher hat er gesagt, es ist vollbracht. Aber es geschahen doch wirklich seltsame Dinge, für uns zumindest, und auch gewaltige Dinge. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Und die Erde erbebte, es geschah also ein Erdbeben, und die Felsen zerrissen. Müssen wir uns alles vorstellen, mal hineinversetzen. Und die Felsen zerrissen, und die Grüfte taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und seltsamerweise, es ist mir auch jetzt erst nochmal aufgefallen, als ich das mir angeguckt habe, die blieben ja in den Grüften. Sie wurden an dem Freitagnachmittag um 3 auferweckt, aber erst am Sonntagmorgen, als Jesus selbst auferweckt war, und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen viele. Ich habe mir Gedanken gemacht, was haben die da in den Grüften gemacht? 2 Tage lang und 1,5 Tage. Nichts zu essen, nichts zu trinken. Kein Kartenspiel, gar nichts dabei, keine Bibel, um zu lesen. Wahrscheinlich haben sie gebetet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es so. Und dann im nächsten Vers steht, als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. So, die Ungläubigen, die gar nichts damit zu tun hatten, oder nichts damit zu tun hatten, natürlich hatten sie was damit zu tun, wahrscheinlich hatten sie ihn gekreuzigt. Der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und all das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Ich möchte aber nur einen Teil da rausnehmen und dann mit diesem Teil mit euch weitergehen. Als Jesus aufschrie und seinen Geist übergab dem Vater, passierte als allererstes, und das kann man in den verschiedenen Evangelien, ist es immer als erstes genannt, und das ist das Ding, was ich mit euch weiter verfolgen will. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Dazu muss man ein bisschen was verstehen oder ein bisschen was wissen über den Tempel. Der Tempel in Jerusalem war aufgebaut nach dem Vorbild der Stiftshütte. Beides waren die Wohnungen Gottes bei den Menschen zu einer gewissen Zeit. Wir lesen bei der Einweihung der Stiftshütte und auch bei der Einweihung des ersten Tempels bei Salomo, dass die Gegenwart Gottes runterkam und sich lagerte, die Wolke der Herrlichkeit, in dem Tempel, sodass die Priester ihren Dienst nicht mehr verrichten können. Der Wunschtraum jedes charismatischen Predigers oder Pastors, oder? Dass die Wolke der Herrlichkeit den Tempel, die Gemeinde erfüllt und man den Dienst nicht mehr verrichten kann. Du kannst also deine Predigt wieder einpacken und kannst einfach zugucken, was der Herr macht. Das Ding überhaupt, ja, sollten wir uns nach ausstrecken auf jeden Fall. Dieser Tempel war dreigeteilt. Ich muss ein bisschen straff da durchgehen. Der Tempel war dreigeteilt, hatte einen Vorhof und in dem Vorhof, der war größer, stand in der Mitte ein Gebäude, das war der eigentliche Tempel. Und dieser Tempel, der eigentliche Tempel, war auch nochmal in sich zweigeteilt. Da gab es das Heiligtum und ein Teil von dem Heiligtum hinten war nochmal abgetrennt mit einem schweren, dicken, großen Vorhang. Um den geht es hier gerade, wir haben ja gehört, dass als Jesus starb, in dem Moment zerriss der Vorhang im Tempel von oben nach unten. Und hinter dem Vorhang war das Allerheiligste. Im Hebräischen gibt es diese Steigerungsform nicht wie bei uns. Und die sagen dann das Heiligste des Heiligen oder das Heiligste des Heiligsten. So, das Allerheiligste war dort. Und in diesem Allerheiligsten stand im Normalfall die Bundeslade, eine Kiste aus Akazienholz, völlig mit reinem Gold überzogen, mit Stangen dran, sodass man sie tragen konnte, transportieren könnte. Und oben auf dieser Kiste drauf, auf dieser Bundeslade drauf, war ein Deckel, auch mit reinem Gold überzogen und aus dem Gold, alles in einem Stück so gearbeitet, waren rechts und links zwei Cherubim dran, also zwei Engel dran, die so standen, praktisch mit den Flügeln ausgebreitet, einer von der Seite und einer von der Seite. Ich bin heute allein, deswegen muss ich mal hin und her. Und haben praktisch diesen Deckel, der auch Versöhnungsdeckel oder Sühnedeckel oder Gnadendeckel genannt wird, haben die den so überschattet mit ihren Flügeln. Und auf diesem Deckel, der auch so ein bisschen thronartig irgendwie wohl geformt war, wenn ich das richtig rausgelesen habe, da residierte Gott. Da war die Schechina, die Herrlichkeitswolke Gottes, die lagerte auf diesem Sühnedeckel, auf diesem Gnadendeckel, auf der Bundeslade drauf. Waren verschiedene Sachen in der Bundeslade drin und viele andere Dinge, die schön wären zu erklären, aber da fehlt einem die Zeit, da bräuchte man ein Seminar oder mehr Zeit einfach. Gut, gehen weiter. Aber da gibt es noch eine Sache, die auch total interessant ist oder die eben so war. Überall da in dem Vorhof und in dem Tempel arbeiteten Priester natürlich und taten ihren Dienst, ihren Opferungsdienst und alles drum und dran. Und in dieses Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr am Versöhnungstag, am Yom Kippur, der Hohepriester überhaupt reingehen. Der durfte dann einmal im Jahr, natürlich auch unter bestimmten Ritualen, die er erst verzogen musste, mit Blut besprengt von irgendwelchen Tieren und durfte nur rein und auch wieder das Blut überall hinsprengen und bestimmte Räucheropfer bringen. Und das nur einmal im Jahr am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, Versöhnungstag. So, einen ganz kurzen Sprung für euch, könnt ihr im Hinterkopf dann behalten. Der Tempel im Neuen Bund, weiß einer, ob wir im Neuen Bund auch einen Tempel haben? Und was ist der Tempel?
Der Tempel sind wir.
Amen! Super! Hey! Gut, der Tempel sind wir. Genauso aufgebaut wie die Stiftshütte bei Mose und wie der Tempel bei Salomo. Dreiteilig. Unser Körper ist der Vorhof. Unsere Seele ist das Heiligtum. Und unser Geist ist das Allerheiligste. Warum? Weil Gott darin lebt, weil Gott darin wohnt. Der Heilige Geist wohnt in uns, wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Und so wie Jesus gesagt hat, wir werden kommen und bei ihm Wohnung machen, ist mit dem Heiligen Geist auch der Vater und der Sohn in deinem Geist. So, und wir sind der Tempel. Kommen wir nachher nochmal drauf zurück, wollte ich nur so einfach einschieben. Da. So, jetzt haben wir schon mal ein Bild und an dem Bild will ich jetzt weiter vorgehen und will kurz mit euch durch den Hebräerbrief joggen, soweit es möglich ist. Fange an bei Hebräer 10. Und lese da die Verse 19 bis 22. Also das war das Bild im alten Bund. Bevor der Vorhang zerrissen war, durfte der Hohepriester nur einmal im Jahr in dieses Allerheiligste gehen. Und da auch nur, nachdem er bestimmte Reinigungsriten und Heiligungsriten vollzogen hat. Da heißt es in Hebräer 10, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch sein Fleisch. und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen und in voller Gewissheit des Glaubens. Bis dahin. Das heißt, wir als Kinder Gottes haben Freimütigkeit, in dieses Heiligtum, in dieses Allerheiligste hineinzutreten. Das ist hier gemeint. Durch das Blut Jesu. Wir sind bedeckt mit dem Blut Jesu und haben dadurch Freimütigkeit, in diese Gegenwart Gottes zu treten, in das Allerheiligste einzugehen. Jesus hat das für uns bereitet als einen neuen und lebendigen Weg. Durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Und im Prinzip ist es so, wenn du es hier liest, aber auch wenn du es dir vorstellst, durch das Blut Jesu haben wir Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Eigentlich ist es so, dass er selbst in gewisser Weise, könnten wir sagen, ist er selbst dieser Vorhang. Ja? Er hat sich zerreißen lassen für dich. Er hat sein Herz zerrissen für dich. Diese Trennung weggenommen. Diesen Vorhang zerrissen. Und die Frage ist, warum hat er das gemacht? Eine Frage zumindest. Und eine Antwort finden wir auch im Hebräerbrief, gibt sicherlich viele Antworten, könnten wir viel drüber sprechen. Heißt es in Hebräer 12, in 2b, über Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Das habt ihr am Donnerstag gefeiert. Die Himmelfahrt Jesu. Und er ist durch die Himmel gegangen, lesen wir gleich noch, und hat sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Aber vorher heißt es, um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Was war die Freude, die vor ihm lag? Was meint ihr, was die Freude war, die vor ihm lag, warum er das Kreuz erduldete? Das ist echt auch interessant. Eine Freude war natürlich, hat er sich darauf gefreut, endlich wieder zum Vater zu kommen. Das glaube ich ganz bestimmt. Und endlich wieder in seine himmlische Herrlichkeit und den ganzen Zinnober auf der Erde hinter sich zu lassen. Es war ja nicht einfach für ihn, wenn man sich mit der Kreuzigung und dem Kreuzestod beschäftigt, dann war es alles andere als einfach. Ja. Aber er hat es auf sich genommen, um der vor ihm liegenden Freude willen. Weiß einer, kann mir einer irgendwie einen Tipp geben, was diese Freude sein könnte, die vor ihm lag? Was? Ja, wer ist die Braut? Jawohl! Echte Theologen unter uns, super. Wegen dir und wegen mir. Du bist die Freude, an der Jesus sich gefreut hat. Er konnte dich schon sehen. Nicht dich alleine hier in Marburg, aber die Millionen und Abermillionen Leute, Menschen, die errettet werden würden und ihn annehmen würden und ihm nachfolgen würden. Das war seine Freude, die er sah. Und das hat ihm die Power gegeben, oder das hat ihn einfach angetrieben. Und deswegen, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete. Wir müssen uns das vorstellen, er war der Sohn Gottes, der Allerhöchste. Wir beten ihn an als den Allerhöchsten. Sein Name ist hoch erhoben über jedem anderen Namen. Jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr der Herren und der Könige ist. Und die Schande, zwischen zwei Verbrechern ans Kreuz geschlagen zu werden, hat er nicht geachtet und hat das Kreuz erduldet und sich gesetzt zu Rechten des Thrones Gottes. Und wenn wir das Wort verstehen, wissen wir, dass diese Bilder im Natürlichen einfach nur Abbilder sind für das Himmlische oder für das Geistliche. Deswegen wollen wir einen Schritt weitergehen und lesen in Hebräer 4. hat der Alexander neulich mal zitiert, die Stelle in einem anderen Zusammenhang. Da heißt es ab Vers 14, da wir nun einen großen hohen Priester haben, Jesus, der durch die Himmel gegangen ist, ja, Himmelfahrt, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Haben es vorhin gehört von der Schwester und von der anderen Schwester, von der ich erzählt habe, und mit vielen anderen. Wir kennen es selbst. Der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Dann kommt es eigentlich, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir haben eben gelesen, also wir haben Freimütigkeit schon überhaupt in das Allerheiligste einzutreten, aber hier steht auch nochmal, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, zu Gottes Thron. Wir können in Freimütigkeit kommen zu ihm und von ihm empfangen. Johannes 1 heißt es, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. Wie oft brauchst du Gnade? Ich brauche sie täglich, mehrmals. Stimmt's, Hannelore? Sie nickt ganz, ganz zustimmend, weil sie mich am besten kennt von allen. Okay. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und das ist auch der Wandel, der geschehen ist. Ja? Früher war für die Menschen da im alten Bund, Gott war Gott. Ja? Gott war Gott, heilig, mächtig, für manche fürchterlich. Ja? Bei Mose wollten sie die Erscheinung nicht mehr haben, einfach weil es ihnen einfach zu heftig war, wie Gott war. Und nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester ins Allerheiligste eintreten, um in der Nähe von Gott zu sein. Auch nur, nicht um da seine Freude zu haben, seinen Spaß, sondern nur um seinen Dienst da zu verrichten. Halleluja. Aber Jesus ist ins Spiel gekommen. Er hat den Weg zum Vater bereitet. Dieser Vers, den wir ganz am Anfang gehört haben, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also dieses Bild, was oft gebraucht wird von einem Berg, wo Gott oben auf der Spitze ist und von allen Seiten, von der einen Seite kommen die Moslems hoch, von der anderen Seite die Buddhisten, von der anderen Seite die Humanisten, von der anderen Seite die, was weiß ich für Isten, Tapisten oder Dabisten oder was weiß ich, was es alles für Isten gibt. Und von der anderen Seite die Christen, das stimmt nicht, das ist unbiblisch. Es gibt nur einen einzigen Weg zum Vater und das ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat den Weg bereitet und er ist dieser schmale Weg und er ist diese enge Pforte, durch die wir eingehen können zum Vater. Aber der Weg zum Vater ist frei. Ja? Der Weg zum Vater ist frei. Die Frage, die sich stellt, ist, kennst du ihn? Nicht diesen Weg, den Vater. Kennst du den Vater? Ist er dein Vater? Wir beten es nachher wieder und jede Woche, wahrscheinlich öfters, weiß ich nicht. Vater unser im Himmel, ja? Wir bezeichnen ihn so. Aber kennen wir ihn, kennst du ihn persönlich als deinen Vater, so wie du den Herrn Jesus Christus als deinen Erlöser, als deinen Retter kennst, wenn du ihn kennst? Du kannst ihn kennenlernen. Ich möchte ganz kurz, ich bräuchte irgendwie einen Schluck Wasser, wenn das geht. Kann das einer irgendwie organisieren? Ja, geht schon einer. Geht schon einer, Matthias? Na komm, bring zwei Schlücke. Gut. Halleluja. Halleluja. Ich möchte ganz kurz zurückgehen und aus meinem eigenen Leben etwas berichten. Zwei Dinge. Einmal, das war auch interessant in der Vorbereitung für mich zu realisieren, wird es in diesem Jahr 50 Jahre her, dass mein Vater gestorben ist, also mein leiblicher Vater. So, ich war also noch ein bisschen jünger. Und im Nachhinein habe ich realisiert, dass das wahrscheinlich der einschneidendste Punkt in meinem Leben war. Wird nicht das einzigste gewesen sein, aber dieser Punkt war der Auslöser. Als mein Vater gestorben ist, hat es noch ein bisschen gedauert. Der Max, ich danke dir, Max. Dein Lohn ist dir gewiss. Danke. Okay, jetzt muss ich nur mal hier sehen. Ah, ja. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich eben mache. Denn wenn mir die Zunge am Gaumen klebt, habt ihr auch nichts mehr davon, wenn ich nicht weiter predigen kann. So, mein Vater ist gestorben und es war eigentlich der Auslöser im Nachhinein, dass ich völlig aus der Bahn geworfen wurde. Bin über verschiedene Umstände in Drogenkreise geraten und war ungefähr 15 Jahre lang dann in der Drogenszene mit allem drum und dran. Sieht man mir heute nicht mehr an, weiß auch kaum jemand, also natürlich, wenn ich es erzähle oder meine Familie oder so, weiß es natürlich. Aber es war eine harte Zeit für mich. Und sehr viel Zerstörung drin. Ich habe einen sehr zerstörerischen und ausschweifenden Lebensstil gepflegt. Und es war für mich sehr zerstörerisch. Ich habe meine Ausbildung noch zu Ende gemacht, die ich gerade angefangen hatte, als mein Vater gestorben ist, meiner Mutter zuliebe. Kann ich jetzt nicht so ausführen, will ich auch nicht. Ja, ich will euch das nur sagen. Und wir waren uns in der Drogenszene, untereinander waren wir uns einig, dass der Hauptgrund dafür, dass Menschen in Drogen geraten oder in die Drogenszene hineinkommen und darin sind, zerstörte Elternhäuser sind oder Vaterlosigkeit auch ist. Ohne dass wir Gott kannten, irgendwas mit Gott zu tun hatten. Aber wir wussten, dass es so ist, weil wir es gesehen haben an uns gegenseitig und an vielen anderen. Vielleicht nicht der einzige Grund, natürlich nicht, aber einer, ein gewichtiger. So, jetzt will ich etwas tun. Ach so, nein, kommt noch ein Punkt. Verzeihung. Dann war ich gläubig, bin ich gläubig geworden, so nicht ganz 15 Jahre, aber fast 15 Jahre später. Jesus begegnet mit der Hilfe des Heiligen Geistes mein Leben Stück für Stück in Ordnung gebracht. Auch gibt es auch viel zu erzählen, will ich aber auch nicht tun. Und dann, ich war schon getauft und war schon geisterfüllt und lebte mit Jesus, war ich eines Tages im Gebet und ich war richtig verknallt in Jesus, ehrlich. Kann man nicht anders sagen. Richtig verknallt in Jesus. Wir sind einmal, haben wir irgendwie eine Bekannte abgeholt und haben die gefahren, die auch irgendwie ein Auge auf mich geworfen hatte und dann saß sie hinten drin und hat gefragt, ja, wie geht's dir? Und dann habe ich gesagt, oh, mir geht's gut, ich bin gerade frisch verliebt. Und dann ist erst mal alles aus dem Gesicht gefallen. Und dann habe ich noch dazu gesagt, ja, in einen Mann. Und dann war alles vorbei, ja, weil sie ja gedacht hat, jetzt ist er ganz für mich verloren gegangen. War auch so. Und ja, aber so war ich drauf, ja. Ich war wirklich verknallt in Jesu, weil er mich aus der Gosse geholt hat, ja. Weil er mir neues Leben geschenkt hat. Wirklich so, wie es geschrieben steht, so habe ich es erlebt. Ich habe manchmal Dinge erlebt, habe dann hinterher irgendwie im Wort gelesen oder wir haben was besprochen im Wort und habe mich darin gesehen. Es war genau so, wie ich es gesehen habe, wie ich es erlebt habe. Und dann war ich eines Tages im Gebet, ebenso verknallt in Jesu und den Herrn gesucht, oder im Gebet einfach vertieft Und plötzlich war ich beim Vater, ja. War ich angekommen beim Vater. Ich, der Vaterlose, der Zerrissene, der Durchgeknallte, der da irgendwo sein Leben gefristet hat. Wahnsinn. Und ich bin wirklich beim Vater angekommen. Und es war das, was wir singen manchmal, was wir manchmal beten, auch was wir manchmal sagen, war dann Realität für mich. Ja? Er war mein Zufluchtsort. Er war dieser Frieden, diese Ruhe, in die man total eingehen kann. Und nichts und niemand kann einen mehr jucken oder kann einen mehr belasten. Egal wie groß die Sorgen sind. Du kannst zum Vater kommen, so wie du bist. Es gibt ihn und er wartet auf dich. Und dieser Spruch auch, der in der Welt zum Modespruch geworden ist, der Weg ist das Ziel. Ich sage dir eins, dieser Spruch ist nicht biblisch. Ja. Du wirst ihn nirgendwo finden im Wort, sondern Jesus sagt von sich selbst nicht, ich bin das Ziel, sondern ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So, du kannst durch Jesus zum Vater kommen. Jetzt muss ich erst noch einen Schluck trinken. An dieser Stelle möchte ich etwas tun, was wahrscheinlich nicht so oft hier die Prediger tun. Ich möchte euch ein Lied singen. Ich hoffe, dass ich das hinkriege, aber ich denke, ja. Vater, mein Vater, deine Liebe ist unendlich groß. Vater, mein Vater, ich sehne mich nach deinem Schoß. Deine Umarmung, ein Wort von dir und dieser Frieden, der dich stets umgibt. Vater, du mein Vater, ich brauche dich so sehr. Vater, du mein Vater, ich brauche dich so sehr. Vater, mein Vater, wie ich bin, komme ich zu dir. Vater, mein Vater, ich schütte mein Herz aus vor dir. Du hörst ohne ein Urteil bis zum Ende mich an, nimmst mich in deine Arme und ich weiß genau dann. Vater, du mein Vater, dass ich vergessen kann. Vater, du mein Vater, dass ich vergessen kann.
Merkst du etwas? Fühlst du etwas? Hörst du etwas? Der Vater ruft dich. Der Vater ruft dich an sein Herz, gerade jetzt und gerade hier und gerade heute. Ich will noch einen kleinen Zusatz hinzugeben. Das hat, glaube ich, doch ganz gut geklappt von der Zeit her. In diesem ganzen Bild vom Tempel gibt es zwei Seile. Über eins haben wir vorhin gesungen. Das war für mich schön, so als Bestätigung nochmal, dass es wirklich die Botschaft vom Herrn ist. Im Alten Bund, als der hohe Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste gegangen ist, nach jüdischer Überlieferung bekam er ein Seil um den Fuß, damit, wenn irgendwas mit ihm war, wenn es ihm nicht gut ging oder er fiel in Ohnmacht oder sonst irgendwas, der Hauptgrund, der dahinter stand, war der, dass sie gedacht haben, es könnte sein, dass diese Tieropfer, weil sie ja wussten schon von David aus dem Psalm, dass Gott eigentlich gar keine Tieropfer will, sondern Anbetung will und Lobpreis will, Opfer unseres Mundes.
dass es nicht ausreicht und dass der in der heiligen und ehrfurchtgebietenden Gegenwart Gottes nicht bestehen könnte und tot umfallen würde, was ja manchmal geschehen ist. Denkt an den Usia, hieß der, glaube ich, oder? Usa? Usa, der unerlaubterweise die Bundeslade berührt hat, als sie die dahergetragen haben, und ist gestorben. Ja. So heilig, Gott ist heilig auch, Ehrfurcht gebieten. Und dann haben sie ein Seil um den Fuß des hohen Priesters gemacht, um den Knöchel, um ihn da rausziehen zu können, falls irgendwas nicht stimmte oder irgendwas mit ihm war. Es durfte ja kein anderer hinein, ja? Sonst hätten sie praktisch wieder ein Jahr warten müssen, bis wieder Yom Kippur ist und der nächste hohe Priester dann sein Glück versuchte. Aber wenn da einer liegt, eine Leiche, ein Jahr lang, ich sage dir, ist eine andere Nummer wieder. Und das zweite Seil ist ein Bild, wo wir vorhin auch drüber gesungen haben, finden wir auch im Hebräerbrief. Ich muss meine Brille wieder haben. Da berichtet der Schreiber vom Hebräerbrief, man weiß nicht genau, wer es gemacht hat, dass Gott zwei Dinge gegeben hat. Einmal seinen Ratschluss, sein Wort, und dazu hat er noch einen Eid gegeben. Dieser Eid wird auch übersetzt mit Bund. Er hat einen Bund mit uns geschlossen. So dass bei zwei unveränderlichen Dingen heißt es da, wir, die wir die vorhandene Hoffnung ergriffen haben, und damit sind wir bei diesem Lied, eins von den Liedern, das wir vorhin in der Anbetung gesungen haben. Trost hätten. Und dann heißt es in Vers 19, Hebräer 6, Vers 19 und 20, diese beiden Dinger und die Hoffnung, die daraus entsteht, und auch die Hoffnung, die Jesu ist, heißt ja, dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, haben wir gesungen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Text war. Weißt du es noch, Matthias? Irgendwas mit Anker war auf jeden Fall drin. Bitte? Ja, es ist, darum geht es hier, ja? Die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhanges hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Da sind noch zig Predigten, andere drin, aber das können wir jetzt nicht. Ich wollte diesen Überblick geben und das war mir wichtig. Aber genau dieses Gegenteil, das hat für mich nochmal diese Diskrepanz, so diesen Riesenunterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund gezeigt. Ja? Da durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr in das Allerheiligste, hatte noch einen Strick am Fuß, dass sie ihn rausziehen konnten, wenn irgendwas passierte. Und wir haben einen sicheren und festen Anker ins Allerheiligste hinein, ins Herz Gottes hinein. Und du kannst es sehen, wie du willst, ja, es ist beidseitig. Wir können uns an diesem Seil, an diesem Ankerseil hineinziehen in seine Gegenwart, am Wort, an dem Bund, an den Worten unseres Bekenntnisses, in der Anbetung. Aber es ist auch er zieht uns. Er zieht uns hinein in seine Gegenwart, weil er uns so liebt. Das ist das. Ja, im Großen und Ganzen bin ich durch. Wir werden gleich noch wenig noch was sagen zu dem, ich hatte ja gesagt, ein zweispuriger Weg, habe ich ja am Anfang gesagt, und habe gesagt, wir können nur eine Spur heute anschauen, weil es einfach sonst zu viel wird. Ich will aber noch ganz kurz dann was sagen zu der anderen Spur, die freundlicherweise Alexander dann auch wohl am nächsten Sonntag mit einbauen wird irgendwie. Gut, aber ich möchte, dass wir einfach jetzt einen Moment stille werden, mal vor dem Herrn. Mal auf den Heiligen Geist hören. Ich möchte eigentlich zwei Dinge tun zum Ende jetzt.
Matthias, kannst du ein bisschen spielen? Ja?
Ich möchte einfach fragen, wir machen mal die Augen alle zu, schließen mal die Augen. Und ich möchte einfach fragen in diesem Moment, wenn du heute hier bist und du kennst Jesus noch nicht als deinen persönlichen Erlöser, als deinen Retter, als deinen Heiland, als deinen Herrn, dann geh heute nicht nach Hause, ohne das mit ihm festgemacht zu haben. Du hast ein paar Dinge gehört über ihn, was er für dich getan hat, für jeden von uns, für die ganze Menschheit, aber auch für dich ganz persönlich. Und es hat nicht unbedingt was zu sagen, dass wir in eine Gemeinde kommen. Auch manchmal hat es auch nichts zu sagen, dass wir schon lange in eine Gemeinde gehen. So, ich will einfach diese Frage stellen. Gibt es jemanden, der hier ist heute und der Jesus nicht kennt, als seinen eigenen Jesus, als seinen Herrn, als seinen Erlöser, als seinen Freund, als seinen Bruder, als seinen Herrn? Dann kannst du jetzt irgendwie mir Zeichen geben, die Hand heben oder wie auch immer, dann müsste ich kurz für dich beten. Und dann geh heute nicht nach Hause, ohne das festgemacht zu haben. Gibt es da jemanden? Ist jemand da? Sieht nicht so aus. Doch, eine Person ist da. Ich hatte eigentlich vorher den Eindruck im Gebet, dass es zwei Personen wären. So, prüf dich nochmal, überleg nochmal und mach nicht den Fehler. Kannst nicht verstehen. Warte, ich komme zu dir, ich kann dich nicht verstehen. Ja? Okay. Gut, dann ist es gut. Ja, alles klar. Gut, vielleicht ist sie die zweite, aber ich frage noch ein letztes Mal. Vielleicht ist noch jemand irgendwie da, der Jesus nicht kennt. Geh nicht nach Hause und vertu die Chance. Gibt nichts Wichtigeres im Leben. Noch nicht mal zu heiraten oder irgendetwas. So, Vater, ich bringe dir diese beiden und Vater, ich segne sie, Herr. Vater, ich segne sie. Vater, ich bitte dich, dass du sie an die Hand nimmst und dass du sie die Schritte in dein Reich hineinführst und dass du ihnen auch Leute an die Seite stellst, die ihnen helfen, die mit ihnen diesen Weg gehen. Danke dir für ihren Mut, das hier öffentlich zu bekennen. Spreche euch Vertrautheit und Diskretion und Geborgenheit zu und bitte euch beide, dass ihr nicht rausgeht nachher, sondern sucht euch jemanden, mit dem ihr es festmacht. Hier vorne werden Leute sein, wie immer, bei der Orgel vom Gebetsteam, die haben so ein gelbes Schild an und dann könnt ihr bei ihnen das festmachen, könnt auch mich ansprechen oder irgendeine Person eures Vertrauens hier und könnt das nochmal festmachen. Es ist nicht damit getan, mit einem Übergabegebet am Ende von einem Gottesdienst, aber es ist ein Anfang, es kann ein Anfang sein. Gut. Und das zweite Ding ist, möchte ich noch beten, wenn Gott heute Morgen an dein Herz angeklopft hat und du brauchst mir kein Handzeichen oder irgendetwas zu geben, wenn Gott heute Morgen zu dir gesprochen hat, oder dein Herz angerührt hat und du merkst, dass er dich zieht, dass er neu möchte, dass du an sein Herz kommst, in seine Gegenwart. Für alle die, wo das zutrifft, möchte ich einfach beten jetzt auch. Vater, ich danke dir für deine unendliche Liebe, Herr, und Gnade und Freundlichkeit und Güte. Ich danke dir aber auch für deine Strenge und deine Gerechtigkeit. für deine ehrfurchtgebietende Majestät, Herr. Herr, du bist der Herr der Herren und du bist der König der Könige und du bist der Herr des Universums, Herr. Und doch kümmerst du dich um jeden Einzelnen von uns. Herr, du kennst die Anzahl der Haare auf unserem Kopf, vor dem Kämmen und nach dem Kämmen, Herr. Du bist irre, Herr. Du bist total stark und groß und mächtig. Wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, wie du bist, oftmals. Vater, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen, den du heute Morgen, den ist gar nicht morgen, Verzeihung, den du heute Nachmittag angesprochen hast und angerührt hast, nachgehst. Dass du fortfährst darin, jeden Einzelnen an dein Herz zu ziehen. Dass du gerade jetzt Entscheidungen in den Herzen herbeiführst. Bitte euch, dass ihr euch gerade jetzt entscheidet, das wirklich auch festzumachen für euch selbst und vor Gott. In einer neuen Art und Weise ihn zu suchen, an sein Herz zu kommen. Darum geht es. Darum geht es im Leben als Christ. Nicht darum, irgendetwas zu produzieren, irgendwas zu machen für den Herrn, sondern es fließt aus dieser Beziehung heraus. Es geht um ihn und um dich und um eure Liebesbeziehung. So, Vater, ich segne einen jeden Einzelnen, den du näher an dein Herz ziehen willst und den du heute Morgen angesprochen hast, heute angesprochen hast oder angerührt hast, dem du begegnet bist, der sich durch irgendetwas angesprochen fühlte. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir danken dir für dein Wirken, Heiliger Geist. Ich bitte dich, dass du das festmachst und dass du dem nachgehst, dass du diejenigen auch an ihren Entschluss erinnerst und ihnen hilfst, das umzusetzen. Vater, und das alles, und Heiliger Geist, das alles bete ich und bitte ich, spreche ich, sage ich und tue ich in dem Namen meines Herrn Jesus Christus von Nazareth, der im Fleisch gekommen ist, Herr. So bete ich, dass im Leben eines jeden Einzelnen dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Amen. Amen. Amen.